Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen bei DRS1. An dem Tag, wo die Arbeit das grosse Thema ist, bei den Kundgebungen Land auf, Land ab und auch bei uns im Treffpunkt. Am 1. Mai machen wir uns mit Ihnen zusammen Gedanken über den Stellenwert der Arbeit. Was bedeutet die Arbeit für uns ganz persönlich? Gibt sie Sinn? Gibt sie Identität? Gibt sie Ansehen oder vor allem ein dickes Bankkonto? Oder langt's, wenn man eben einfach auf die Bühne geht, um sich irgendwie den Lebensunterhalt zu verdienen? So unterschiedlich wie die Arbeiten und die Berufe, so unterschiedlich sind sehr wahrscheinlich auch die Einstellungen dazu. Und genau das wollen wir herausfinden in dieser Sendung bis um 11 Uhr. Am Mikrofon ist Ladina Spiess. Sie hören deren Seis am 1. Mai. Bei diesem Ton wird uns allen blitzartig klar: Aufstehen, duschen, anlegen, Kaffee trinken und ab arbeiten. Das machen nicht alle Leute gleich motiviert. Den meisten bleibt nichts anderes übrig. Und für viele ist die Arbeit aber mehr als nur gerade ein notwendiges Übel. Ihre Arbeit ist ihr Leben. Und über das kommen wir ins Gespräch heute am 1. Mai. Und wir wollen wissen, was ist eigentlich der Stellenwert von der Arbeit in unserer Gesellschaft. Mal so ganz allgemein eine Auslegeordnung machen. Und für das haben wir den Peter Roos bei uns im Studio. Der Peter Roos ist vom Büro A&O in Bern. Er ist Arbeitspsychologe. Peter Roos, fangen wir bei dem an, was am wichtigsten ist, einmal wenigstens vordergründig im Zusammenhang mit der Arbeit. Das Geld verdienen, muss ja irgendwie sich der Lebensunterhalt verdienen. Ist das Geld verdienen genug Motivation für die Arbeit?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass natürlich das Geld verdienen ein ganz wichtiger Aspekt ist, warum man auch arbeiten. Aber ich würde jetzt also denken, dass das nicht, hoffentlich nicht der einzige ist, warum man arbeiten. Da gibt es noch ganz viele andere Gründe, was einem die Arbeit auch bringt, ganz persönlich. Also das Geld ist sicher nicht der einzige Grund.
Wenn Sie sagen, es gibt einen Haufen andere Gründe, was gibt es, was kann einem motivieren und am Morgen, wenn eben der Wecker so elend schellt, zum Bett aus treiben?
Ja, die Arbeit gibt uns doch eine Möglichkeit, dass wir etwas machen können, Aktivitäten, wir können Kompetenz aufbauen. Es gibt uns aber auch eine Zeitstruktur, wir können mit anderen Leuten etwas zusammen arbeiten, man kann etwas herstellen. Soziale Anerkennung ist etwas Wichtiges, was uns die Arbeit geben kann. Man kann persönliche Identität aufbauen, auch über die Arbeit. Also die Arbeit bietet uns ganz viel.
Sie sagen, persönliche Identität aufbauen. Es gibt aber Leute, die sich fast ein bisschen fest identifizieren über die Arbeit. Wie ratsam ist das, wenn dann die Arbeit plötzlich einen riesen Stellenwert einnimmt im Leben?
Also klar, man muss da sagen, dass wie fest, wie hoch als der Stellenwert für den Einzelnen ist, sehr individuell. Für die einen ist der höher, die tun dem höhere Zentralität, tun wir auch, das Wort brauchen wir, von der Zentralität von der Arbeit. Und andere, für die ist das weniger wichtig. Ich glaube, das kann man nicht so beantworten. Entscheidend ist vielleicht einfach auch, dass man schaut, was haben für andere Bereiche im Leben auch, was haben die für eine Zentralität, was für einen Stellenwert. Und dass man sich für sich überlegen, wie hoch soll die Zentralität von der Arbeit überhaupt sein oder eben wie klein soll sie sein denn?
Also so die vielpreisnig, wie heisst es, Work-Life-Balance?
Genau. Wir reden ja eigentlich nicht mehr von dem. Wir reden mehr von Life-Domain. Mhm. Also was eben heisst, dass es verschiedene Bereiche im Leben gibt. Die Arbeit ist ein Bereich. Und ich glaube, es geht darum, dass jeder schaut, wer will sich wie viel investieren. Auch, sich eingeben, sich engagieren, in welchem Bereich. Also, man hat ja, jemand hat Familie, hat Hobbys und so weiter und so fort.
Aber gleich der grösste Teil von unserem Leben verbringen wir an der Arbeit. Es sind 40 und mehr Stunden pro Woche. Also, es hat doch ein Rechtsgewicht auf dieser Waage.
Absolut. Und wir reden ja auch vom «the long arm of the job», oder? Also, der lange Arm vom Beruf, von der Arbeit. Also, die Arbeit prägt uns ganz entscheidend, das ist schon richtig.
Sie prägt uns, sie kann uns Identität geben, kann sie auch Sinn geben, also sinnstiftend sein, oder gehen wir für das vielleicht gescheiter in die Kirche oder meditieren?
Auch da würde ich jetzt denken, das ist sehr individuell. Ich glaube aber schon, dass die Arbeit, je nachdem, was ich auch mache, auch von der Tätigkeit her kann Sinn stiften. Also man kann sich überlegen, wenn ich irgendwie für ein Hilfswerk arbeite oder fürs Radio oder ob ich Auto verkaufe. Da hat eben viel mit Identität zu tun, wo das eben auch dann entsteht. Also das denke ich, ist ein ganz wichtiger Faktor.
Man gibt der Arbeit auch einen Sinn, schlussendlich.
Ganz genau.
Oder weil vordergründig sind die Beispiele genommen. Also würde man sagen, ja, bei einem Hilfswerk arbeiten macht mehr Sinn, wie der Auto verkaufen.
Und das ist eben eine Frage der Bewertung und das muss jeder für sich selber auch bewerten. Da würde ich auch warnen davor, das irgendwie jetzt zu bewerten und zu sagen, das ist eine bessere oder eine sinnvollere Arbeit, sondern das ist eine sehr subjektive Einschätzung.
Wir sind im Treffpunkt mit dem Arbeitspsychologe Peter Roos so ein bisschen am Auseinanderbeindeln, der Stellenwert von der Arbeit unserer Gesellschaft. Was uns motiviert, Peter Roos, wie ist es denn, etwas können lernen, weiterkommen im Leben? Wie wichtig ist das, wenn es ums Thema Arbeit geht?
Also in der Arbeitspsychologie ist das für uns ganz ein wichtiger Punkt, dass eigentlich die Arbeit auch das Potenzial gibt, dass man sich weiterentwickeln kann. Also man etwas dazu lernen, aber auch von der Persönlichkeit her. Also Arbeitsplätze, die das nicht bieten, würde ich mir sagen, das sind eigentlich nicht gute Arbeitsplätze. Also unbedingt, wenn man denkt, wie häufig und wie viele Stunden, Sie haben es angesprochen, als wir arbeiten, ist es ganz wichtig, dass wir uns dort auch weiterentwickeln können.
Und das können Sie zum Beispiel jetzt Ihrem Beruf Ihrer Arbeit als Arbeitspsychologe?
Ja, ich habe es schon fast zu viel. Ich habe so viele Herausforderungen, immer wieder neue Fragestellungen, wo es mir manchmal ein bisschen fast lieber wäre, ich hätte so ein bisschen mehr Routine. Aha. Aber bei mir ist das sehr gut, ja.
Wir bleiben weiter im Gespräch mit dem Peter Ross und auch mit Ihnen. Wir wollen wissen, was ist denn für Sie die Arbeit? Ist es eben wirklich so ein bisschen, ja, nur ich muss jetzt halt Geld verdienen? Gibt es Ihrem Leben Sinn? Holen Sie Identität dort raus? Wir wollen wissen, was ist für Sie Arbeit? Läuten Sie auf 0848 440 222, 0848 440 222, oder wenn Sie am Arbeiten sind, am Computer sitzen, schreiben Sie uns kurz ein Mail an studio@drs1.ch.
You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine? Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, and my heart.
I want you.
liegt die ganze Gefühlswelt flach. Ohne dich ist mein ganzes Herz schachmatt. Das Ende bleibt für mich noch offen, dich zu verlieren fiel mir schwer. Doch stand ich auf, tue gleich auch hoffen, denn ich fühl mich trotzdem leer ohne dich. Ohne dich fehlt Energie zum Weiterkommen. Ohne dich bleibt die Lebensuhr jetzt einfach stumm. Die Sehnsucht treibt mich, dich zu vermissen, wird ich jetzt in die Arme nehmen. Auf Wolke 7 wird ich küssen. Die Liebe würde so viel geben, wär ich nicht ohne dich. Gehört zueinander fürs Leben. Komm, gib mir die Hand. Ich sage, ich habe dich lieb, unendlich lieb ich dich, nur dich. Ohne dich scheint die Zeit so unerreichbar fern. Ohne dich fühle ich mich von einem anderen Stern. Ich weiß genau, der Weg vor Liebe führt uns zueinander zurück. Denn was uns zwei tut verbinden, ist stärker als die stärkste Brücke. Ohne dich schlaf ich jede Nacht nicht ein. Ohne dich wird ich auf meinem Weg nie sein. Lass uns immer neu verlieben, wie am allerersten Tag. Läuft die Gemeinsamkeit erleben, wenn ich's nicht alleine mag. Ohne dich. Jeden Tag wird ich erleben, wie die Liebe aus dem Schlaf erwacht. Die auf meine Hände tragen, nicht allein sie in der Nacht. Ohne dich. Ohne dich. Ohne dich. Nicht allein sein. Ohne dich. Ohne dich.
In 6 Minuten ist es 9:30 Uhr. Sie hören den Treffpunkt auf deres Eis mit Leuten, die uns erzählen, was denn die Arbeit für einen Stellenwert in ihrem Leben hat. Zum Beispiel am Telefon jetzt geht der René Steinemann, am Rorschacherberg daheim, aber geht unterwegs ins Münstertal. Grüezi, Herr Steinemann. Herr Steinemann, was gibt Ihnen die Arbeit? Was hat das für einen Stellenwert in Ihrem Leben?
Für mich ist die Arbeit gleichzeitig auch Hobby. Das ist für mich ein bisschen Freiheit. Ich habe einen eigenen Lastwagen, ich bin viel unterwegs. Ja, und ich geniesse die Zeit einfach richtig auch.
Irgendwann haben Sie ja Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Wie ist es denn dazu gekommen? Das ist ja auch noch ein Wagnis.
Ja, also Schussjahr bin ich schon seit manchen Jahren vorher gewesen. Und dann irgendwann habe ich einfach die Chance bekommen, um den Lastwagen, den ich hatte, nachher noch kaufen können. Mit einem Arbeitsvertrag und ich habe zuerst lange müssen rechnen, soll ich es machen, aber irgendwann habe ich mir gesagt, das ist der richtige Weg und so ist es eigentlich auch gut gekommen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist schon so. Also man muss auch gewisse Entbehrungen in Kauf nehmen, auch am Anfang manches Jahr einfach mal müssen arbeiten, damit man einfach auch das können finanzieren. Aber ich würde den Schritt nie jedes Mal wieder machen, wenn ich wieder vor dieser Auswahl würde stehen.
Also Sie sind auch Ihren eigenen Chef. Ist das auch etwas, was den ganzen Reiz an dieser Arbeit ausmacht?
Auf jeden Fall. Fall, ja. Mhm. Und eben, ich geniesse auch die Arbeit. Ich bin viel noch weit umeinander unterwegs, vom Berndt bis ins Bündnerland. Und ich geniesse das. Das ist spannend, wir müssen Ferien machen, damit so schöne Örtchen wie das Münstertal kommen. Und ich habe das einfach in der Arbeit gesehen. Ich komme sogar noch einen Umsatz dafür rüber.
Tourismusregion Münstertal wird es Ihnen danken, Herr Steinemann. Machen Sie es gut, gute Fahrt und kommen Sie gesund an. Merci vielmals. Da geht gerade die Frage an unseren Arbeitspsychologen, den wir im Studio zu Gast haben, in dem Treffpunkt um den Stellenwert der Arbeit, Peter Roos. Das Hobby zum Beruf machen ist sein. Aber das andere, was jetzt gerade auch hängen geblieben ist, ich bin mein eigener Chef. Ist das eine hohe Qualität für sich selber, auch wenn es einen Haufen Mühe gebraucht hat, bis er so weit war?
Ich habe ja vorher geredet von der Arbeit, die einem Entwicklung ermöglichen kann. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist die Autonomie, ein Handlungsspielraum. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das kommt eigentlich bei den Leuten sehr gut an. Und jetzt in dem Fall hat man es wunderbar gehört, auch Begeisterung auch für den Job. Das ist herrlich, wie man das gemerkt hat. Er ist sein eigener Chef. Er kann selber einteilen, wahrscheinlich auch wenn, wie, wo, was. Und das kommt eigentlich gut an. Das hilft auch bei der Arbeit.
Braucht aber auch eine gewisse Disziplin.
Das ist sicher so, ja. Also, da muss man halt die Zeit selber auch strukturieren und sich Ziel setzen. Das ist sicher so, ja.
Heidi Küng wohnt in Riechen. Sie hat lange als Telefonistin gearbeitet, jetzt ist sie pensioniert und für sie ist die Arbeit ganz besonders wichtig gewesen, aus einem bestimmten Grund. Grüezi Frau Küng.
Guten Tag, so ist Küng. Für mich ist die Arbeit ganz, ganz fest wichtig gewesen. Ich hatte zuerst grosse Mühe gehabt. Es ist halt schon sehr lang, dass ich Platz gesucht habe. Man hat dort noch probiert mit Sehbehinderten, mit Blinden, ob es überhaupt geht, als Telefonistin arbeiten zu können. Und ich hatte das grosse Glück gehabt, dass ich eine ganz gute Stelle gefunden habe. Jetzt denke ich noch mehr, wie dort schon, daran denken, wie schön das ist, wenn man Platz hat und eine Beschäftigung, die einem ausfüllt und wo einem etwas gibt. Man meint immer, wenn man Telefonistin ist, man hat einen Haufen Leute um sein. Aber ich bin in der Ziba Geigi gewesen. Also zuerst Geigi und dann auch Ziba Geigi. Und das hat so viele Leute gehabt, dass man mit den Leuten persönlich ja nicht hätte können reden.
Das ist klar.
Man hat sie doch kennengelernt, so schnell und so. Also, ich bin sehr, sehr gern, im Geschäft gewesen. Und ich merke erst jetzt, was mir eigentlich gefällt.
Frau Küng, auch weil es nicht selbstverständlich war damals für Sie, dass Sie als blinde Frau eine Stelle finden. Das ist schon auch noch der Hauptaspekt, dass Sie so dankbar gewesen sind und es immer noch sind im Rückblick.
Sicher, ja, sicher. Denn es war dort einfach der Anfang gewesen, wo man noch mehr, also wir sind zum Beispiel auch Physiotherapeutin und so, aber es war noch weniger gewesen und die Telefonistin war dort am Anfang gewesen, ziemlich. Ich bin, glaube ich, dritte Ausbildungskurs gesehen, den wir gemacht haben. Es ist halt schon sehr lang, es ist Anfang, also Ende 50er Jahre gewesen. Ich bin bereits 86, oder? Und durch das ist es lang für mich. Vielleicht sieht es einfach golden aus. Es hat natürlich auch dunkle Seiten gehabt. Man
hat schwierig,
gerade bei den Fusionen, das ist also enorm. Fusion mit der Sando habe ich nicht mehr erlebt, da bin ich gerade pensioniert worden.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Küng, für den Aspekt auch vom beruflichen Leben, dass man wirklich auch, wenn man gerade mit einem Handicap lebt, eben auch besonders froh ist, eine Stelle zu haben, eine, die einem ausfüllt und die einem Freude macht. Jetzt habe ich noch den Peter Gugger aus Appenzell am Telefon. Guten Tag, Herr Gugger.
Grüß.
Sie sind 59, Betriebsökonom und Heimleiter. Was bedeutet für Sie die Arbeit?
Lebensinhalt.
Ist es der Lebensinhalt?
Das ist Lebensinhalt. Das ist etwas, wo man etwas beitragen kann an die Gesellschaft, wo man auch die Möglichkeit hat, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, wo man Freude hat. Also ich habe immer Freude an der Arbeit. Es war für mich immer schön gewesen, können dort zu arbeiten.
Ist es schon immer so gewesen, auch als Lehrling damals?
Ja, immer.
Und heute sind Sie Heimleiter, Sie haben natürlich einen besonderen Bezug zu Menschen, können Freude weitergeben, kommen Freude über. Denken Sie denn, dass man irgendwo in einem Industriebetrieb die Gleichbefriedigung an der Arbeit bekommt?
Ich bin die Industrie groß geworden, ja.
Aha, sehr absolut. Gut. Sie kennen beide Seiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Gugger, und die Frage auch noch gerade an Peter Ross, unseren Arbeitspsychologen. Ist es wirklich so? Man hat ja immer das Gefühl, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, gibt es einem viel mehr. Oder wir haben auch von der Frau Kühn gehört, sie hat schon Kontakt gehabt, aber nicht so eng mit Leuten und hat doch Freude gehabt. Ist das ein Trugschluss, dass nur dann, wenn man mit Leuten arbeitet, auch grosse Befriedigung hat im Job?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich meine, wenn wir irgendwo in der Industrie arbeiten, tut man ja auch mit Kollegen und Kolleginnen zusammen arbeiten. Mhm. Also, der soziale Austausch ist auch da. Sozusagen einfach, wie soll ich sagen, das Produkt oder das Klientel ist halt, sind nicht Menschen, sondern sind irgendwelche Maschinen oder Werkstücke. Aber schon richtig, das ist ganz wichtig. Der soziale Austausch bei der Arbeit ist etwas ganz Wichtiges. Auch da ist wieder Entwicklung möglich. Gerade wenn es vielleicht Konflikte gibt, man muss Sachen austragen, die soziale Kompetenzen, die kann man dort weiterentwickeln.
Das hat uns auch der Martin Polo aus Adliswil gesagt, dass genau der Sozialkomponente an der Arbeit ganz, ganz wichtig ist für ihn. Wie hat sich eigentlich die Arbeit gewandelt in den letzten 200 Jahren? Über das reden wir in unserer Sendung «Treffpunkt» in ein paar Minuten. Zuerst noch gute Meldung von der Strasse. Verkehrsinfo DRS von 9.31 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty.
George Harrison, all those years ago. 5 Minuten über 9:30 ist es am 1. Mai, am Tag von der Arbeit. was sicher Leute sagen, meine Arbeit, mein Leben. Und wir wollen darüber reden miteinander, welchen Stellenwert hat denn die Arbeit überhaupt in unserem Leben? Welchen Stellenwert hat die Arbeit für Sie ganz konkret? Das können Sie abstimmen bei uns. Also es hat so eine, auf der Internetseite beim Treffpunkt auf der rechten Seite eine Umfrage. Arbeit ist mir wichtig für meine Tagesstruktur, für mein Image in der Gesellschaft oder nur zum Geld verdienen. Oder wenn Sie einen weiteren Aspekt haben, was Sie sagen, das ist Arbeit für mich, dann schreiben Sie uns an studio@drs1.ch. Wir wollen auch fragen, welchen Stellenwert hat die Arbeit denn früher gehabt? Über das hat sich der Treffpunktproduzent Jürg Oehninger mit dem Bernhard Degen unterhalten, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter im Departement Geschichte an der Uni Basel. Die beiden, sie sind zurück ins 19. Jahrhundert.
Die Arbeit hat immer zwei Aspekte gehabt. Der eine ist, den Lebensunterhalt zu verdienen. Und der andere Aspekt, der soziale Aspekt, dass Menschen miteinander reden, miteinander zusammen etwas machen. Und Veränderungen haben sich natürlich auf allen Gebieten jeweils ergeben. In einer bürgerlichen Gesellschaft hat die Bauernfamilie die einzelnen Aufgaben zum Teil gemeinsam gemacht. Sagen wir, wenn sie Mais geerntet haben, haben sie nachher die Maiskölbe gemeinsam aus den Blättern rausgeschält. Und das ist natürlich dann auch eine soziale Sache gewesen, weil dann sind sie um das Zeug rumgehockt, natürlich miteinander geredet, wie wenn sie sonst um einen Stubentisch würden hocken und etwas miteinander besprechen.
Es hat eine Komponente, etwas Gemeinsames bis zu heute. Eben, man muss Geld verdienen damit oder das Leben bestreiten und man hat etwas Soziales. Man ist nämlich zusammenarbeiten. Jetzt haben Sie die Landwirtschaft, die bäuerliche Gesellschaft erwähnt. Die war im 19. Jahrhundert, einmal in der ersten Hälfte, noch ganz bestimmend gewesen bei uns. Dort habe ich das richtig rausgehört. Also dort ist die Arbeit einfach das gewesen, das ist einfach der Alltag gewesen und verknüpft mit dem ganzen Leben an und für sich nicht künstlich trennt, wie das heute der Fall ist.
Jawohl, dort ist die Erwerbsarbeit und der soziale Aspekt von der Arbeit hat im zeitgleich und stattgefunden und am gleichen Ort.
Und auch bei uns in Europa oder sagen wir mal bis in der Schweiz auch, ist natürlich die Industrialisierung ein wichtiges Thema im 19. Jahrhundert. Was hat denn das bewirkt auf die Arbeit? Was hat sich da verändert?
Es hat eigentlich zwei Stufen gegeben. Bis etwa knapp nach der Hälfte vom 19. Jahrhundert ist die dominierende Form von Industriearbeit Heimarbeit gewesen. Da sind die Leute auch noch in einem Raum gewesen. Aber die Heimarbeit, zum Beispiel am Webstuhl, hat natürlich hohe Konzentration erfordert. Das heisst, Kinder oder die Ehefrau oder Ehemann, die sind zwar noch im gleichen Raum gewesen, aber sie haben natürlich nicht mehr in der gleichen lockeren Weise miteinander können verkehren, weil sich alle haben müssen auf die bestimmte Arbeit konzentrieren. Und mit der Fabrik ist dann noch eine weitere Stufe gekommen, weil dann das Ganze aus dem Haus verlagert worden ist. Wobei man muss sagen, bis in die 1870er Jahre sind oft auch noch die ganze Familie in der Fabrik gewesen. Und dann, je mehr die Industrie sich modernisiert hat, desto mehr ist das dann abgetrennt worden. Dann ist für den Vater in einer Abteilung gewesen, die Mutter in einer Abteilung und Kinder nach dem Fabrikgesetz von 1877 hat eigentlich gar nicht mehr in der Fabrik sein.
Aber man kann sagen, dass die Arbeit jetzt in Stunden gemessen, auf den Alltag bezogen, auf eine Woche bezogen, absolut bestimmend war.
Die Arbeit war absolut bestimmend, aber man muss natürlich sehen, die Arbeit besteht nicht nur aus der Stundenzahl, sondern auch aus der Intensität, in der sie durchgeführt wird. Und wenn man zum Beispiel eben so in einem bürgerlichen Zusammenhang Maiskolben aus den Blättern rausgeschält hat, und dann plötzlich etwas spannend geworden ist, dann haben nicht alle müssen im gleichen Tempo weiterarbeiten, oder? Dann hat man mal können zuerst das Problem bereden und nachher weitermachen. Also die Intensität ist eigentlich vorgegeben durch den mehr oder weniger freien Willen der Beteiligten, während das natürlich dann, sobald Maschinen ins Spiel kommen, wird der Takt durch die Maschinen vorgegeben. Man kann nicht mehr einfach am Webstuhl sagen, ja, jetzt machen wir 5 Minuten Pause oder so, weil der läuft einfach weiter und man kann dann nicht einfach mit jemandem schwätzen und einen Lehrer laufen.
Wenn man die Arbeit heute anschaut, dann kommen ja noch andere Komponenten rein. Also ich sage drei Stichworte. Image, Selbstwert, Identität. Was von diesen drei Stichworten ist dort mal, wir sind noch im 19. Jahrhundert, relevant gewesen?
Dort sind natürlich die Leute in einer Gemeinschaft gelebt, wo sich alle kennt haben. Das heisst, Einschätzung von der sozialen Lage von einer Person ist natürlich über Generationen überliefert gewesen. Man hätte eine Person nicht müssen an solchen Faktoren einschätzen. Mit der Verbreitung von einer Arbeit, die getrennt ist von den anderen Lebenszusammenhängen und mit den grossen Bevölkerungsverschiebungen, die es gegeben hat, haben die Leute natürlich nicht mehr gewusst, so genau, wer die anderen sind. Und dann hat man angefangen, die Leute einzuschätzen nach dem, was sie machen.
Leute einschätzen nach dem, was sie machen. Das war der Bernhard Degen, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Departement Geschichte an der Uni Basel. Ja, und die Leute so, ich sage jetzt schubladisieren, das passiert natürlich heute noch. Sag mir deinen Beruf und ich sage dir, wer du bist. Und viele von uns identifizieren sich ja auch ganz stark über den Beruf, nehmen ihren Wert, ihre Stellung, den Sinn für ihr Leben ein Stück weit aus dem, was sie beruflich machen. Wichtig im Ganzen inne. Das ist sicher allen klar, dass trotz allem eine gute Balance finden zwischen dem Leben und der Arbeit. Und die Arbeit gehört ja zum Leben. Aber wie finden wir die Balance? Über das wollen wir diskutieren mit dem Arbeitspsychologen Peter Roos, unserem Studiogast hier im Treffpunkt.
I saw you looking in the mirror. I saw you fighting with your conscience. I think you need a little time away, and I may give you mine. And you could find me in the moon glow. You find me underneath your pillow, and we can find down in Paris.
Barbara Streisand's Hideaway auf der Seis, 14 Minuten vor der 10. Am 1. Mai, Tag der Arbeit, gibt es Leute, die arbeiten eben genau nicht am Tag der Arbeit, und andere, für die ist es Guru normal. Sie sind im Büro, sie sind unterwegs mit dem Lastwagen oder irgendwo in einem Betrieb am Arbeiten. Ja, die Arbeit, wir haben es gehört vorher auch, die hat früher noch einen anderen Stellenwert gehabt. Da war man vielleicht viel mehr mit der Familie noch zusammen gewesen, auf dem Bauernhof. Man ist zusammen aufs Feld gearbeitet. Es hat sich dann verändert im Laufe der Zeit. Und plötzlich hat man eben auch nicht mehr so Zeit gehabt. Die Maschine hat den Takt vorgegeben. Man hat nicht einfach plötzlich wieder schwätzen mit jemandem und so ein bisschen neben ausscheren. Die Anforderungen von der Arbeitswelt in der heutigen Zeit, die sind riesig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt ist einfach die Frage, wie findet man eine Balance zwischen all diesen Anforderungen, die auf uns reinprasseln, und irgendwo einen guten Ausgleich, so dass die Arbeit eben nicht kaputt macht, sondern ja, man darf sicher auch sagen, Freude macht. Der Peter Ross ist Arbeitspsychologe. Er hat ein Büro in Bern, das heisst A und O. Und ich frage ihn jetzt einfach mal, Herr Ross, die Balance, wie finde ich die zwischen allen Anforderungen und so, dass ich gesund bleibe, dass es mir gut geht?
Genau, ich habe ja vor einer Zeit schon das Konzept von der Life Domain angesprochen. Also, wir haben eigentlich verschiedene Bereiche im Leben. Und jetzt reden wir eigentlich nur über die Erwerbsarbeit. Also, quasi dort, wo wir auch Geld verdienen. Aber wenn wir das ein bisschen grösser anschauen, sehen wir ja, wir haben verschiedene Bereiche. Also, ich bin auch Vater, ich bin Hausmann. Ich habe vielleicht ein Hobby, wo mich braucht auch. Und das ist ja, und das sind eigentlich so die verschiedenen Bereiche, wo wir davon reden. Und ich glaube, entscheidend ist jetzt, dass wir schauen, dass wir die verschiedenen Bereiche auch in einer guten Balance behalten können. Dass ich mich nicht nur beanspruche und vorausgabe, sondern auch an der Erholungsseite nicht vernachlässige.
Aber es gibt ja sicher auch Momente, wo einfach dann der Druck an der Arbeit so gross ist. Es gibt Fusionen, es gibt Umstrukturierungen, was auch immer. Oder plötzlich die Kundschaft, die stehen alle zur gleichen Zeit im Laden und wollen etwas von einem. Da kann man ja dann nicht mehr einfach umverteilen. Das ist dann einfach so.
Nein, klar, es gibt sicher Situationen, wo man drinnen steckt, wo ganz schwierig ist, eben, sie sprechen es an, sehr grossen Druck, wo man Zeitdruck hat, wenig Handlungsspielraum, und das muss man sicher anschauen, das ist klar, ja.
Wie sieht es denn aus bei Führungskräften? Da ist sehr wahrscheinlich der Druck nochmal ein bisschen höher.
Führungskräfte haben natürlich die Aufgabe, so als auch die Sandwich-Funktion Verantwortung zu übernehmen, gegen oben und gegen unten. Und die haben natürlich schon spezifisch dann auch die Fragestellung. Mhm. Aber gerade Führungskräfte, die bei mir ein paar Einzelcoachings sind, sehr häufig muss man auch mal schauen, wie stehen die verschiedenen Bereiche, wo sie drin sind, auch. Wie dünnt sie die auch gewichten und bewerten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Aber das ist nur dann wichtig, wenn man es selber kann bewerten, oder? Die Gewichtung.
Genau. Also, schon mal interessant zu fragen, warum die hohe Zentralität von der Arbeit? Mhm. Was steckt dahinter? Warum tun sich die Leute so für Ausgaben dort? Und da gibt es nicht eine einfache Antwort drauf. Es gibt Leute, die haben sehr hohes Leistungsmotiv, die haben eine Karriereorientierung, die werden etwas bewegen. Es ist nicht nur negativ, die haben einfach auch Spass dran, das ist klar. Und da muss man einfach auch fragen, was steckt dahinter? Oder ist es auch der Druck vom Arbeitgeber her?
Ja.
Das muss man dann auseinanderbeindeln, was da dahinter steckt.
Oder aber eben das Prestige, oder? Also, dass jemand sagt, ich möchte das.
Genau.
Ich möchte der nächsten Gartenparty erzählen, dass ich jetzt ins mittlere Kader aufgestiegen bin.
Ja, Sie sprechen etwas Wichtiges an. Wir haben ja vorher gesagt, wir tun sehr stark über die Arbeit auch identifizieren, und das hat mit Status zu tun. Also, ich finde es noch eindrücklich, wenn man irgendwo an ein Fest geht. Sehr häufig fragt man, was schaffst du? Und das gibt uns dann auch Sicherheit im Umgang miteinander. Und wir sind auch recht streng bei der Bewertung, welche Tätigkeit oder welchen Beruf finden wir jetzt lässig und welchen nicht. Und übrigens, das tut sich sehr gleich auch in der Erziehung auch schon rauskristallisieren vom Elternhaus. Also welche Arbeit ist jetzt die, die man lässig findet oder die einen höheren Status hat, und welche eben weniger. Und das wird schon sehr gleich im Elternhaus, wird das auch so, wie die Weichen auch schon gestellt.
Also dass quasi die Eltern einem sagen, es ist nur etwas wert, wenn du dann tatsächlich auch etwas darstellst.
Genau, ja. Und auch, was die Eltern selber auch gelernt haben.
Mhm.
Und da gibt's auch so kleine, spannende Untersuchungen, wo man sieht, dass Mädchen mit 12, wenn es darum geht, ja, für welche Tätigkeit kommst du wie viel Lohn über, dass Mädchen sich viel weniger Lohn würden zugestehen als Buben. Also so die geschlechtsspezifische Bewertung auch, und wie man eben die Berufe dann auch einschätzen.
Mhm. Das Prestige ist ja eins, man hat das erreicht, aber eben Prestige und viel Geld haben, das heisst ja noch lange nicht Zufriedenheit am Arbeitsplatz.
Das ist sicher so. Und ich glaube, wenn man nur auf wenn quasi die Energie fürs Tun in dieser Erwerbsarbeit nur vom Status her kommt, also ich will jemand sein, ich glaube, irgendwann geht das nicht mehr auf. Da müssen andere Faktoren noch spielen, dass ich auch wirklich zufrieden sein kann und Energie in den Job eingeben. Also nur wegen dem Status, also meine Erfahrung und Beobachtung ist, dass das nicht reicht. Irgendwann kommt es zum Kollaps.
Eben die Balance finden, wir sind so eingestiegen in das Gespräch, Peter Ross, Arbeitspsychologe aus Bern. Wir sind eingestiegen mit dieser Balance, wenn man jetzt merkt, dass es nicht mehr stimmt. Ich kann ja nicht einfach zum Chef und sagen, du, ich komme jetzt einen Tag weniger arbeiten. Wie mache ich das? Wie packe ich das konkret an?
Genau. Also ich glaube, zuerst muss man wirklich überlegen, was will ich? Wo will ich mich wie fest investieren? Und dann glaube ich schon auch, dass die Führungskräfte schon versuchen, auch beim Arbeitgeber zu sagen, könnte ich echt allenfalls reduzieren und so weiter. Wir reden auch von Führungsfunktion und Teilzeit. Das geht nicht. Das ist immer noch eine Meinung von vielen. Es geht auch nicht in dem Moment, man muss das genau anschauen. Aber das ist schon nicht eine einfache Sache. Aber ich merke auch, dass manchmal auch jetzt, halt fast auch, gerade auch Männer vor allem, sich ein bisschen versteckt hinter und sagen, ja, das geht nicht anders. Aber auch wirklich ein bisschen in die Arbeit einfach auch eintauchen.
Der Peter Ross ist das, Arbeitspsychologe. Er ist auch in der zweiten Stunde von unserem Treffpunkt noch bei uns. Dann, wenn wir auch das Thema angehen, wie ist es eigentlich, wenn man plötzlich den Arbeitsstil verliert und vielleicht eben die Identität, das Prestige, das Ansehen nicht mehr hat. Einerseits, weil man arbeitslos wird, andererseits, weil man auch auf Pensionierung zugeht. Nach den Zähnen mehr dazu im Treffpunkt.
To a shattering sound, and I went downstairs and found these shards of glass strewn all around. There up on the floor I found this poor broken doll, and it made me realize how very fragile is this life that we so love. I came back up to bed and I held you so tight, and I prayed up to the Father, oh, I prayed with all my might, that it always keep you with me, that it always keep you safe. And when I went downstairs, I found that dove had somehow up and blown away. There's a magic every moment, there's a miracle each day. There's a magic every moment, oh, won't you let the music play? Oh, won't you let the music play? I was gazing out to sea, when a long forgotten feeling came and took control of me. It was then the clouds burst open and the sun came pouring through. When it hit those dancing waters, in an instant all eternity I knew. There's so much we take for granted, there's so much we never say. We get caught up in the motion of just a living day to day. We are better to the future, we are prisoners of the past, and we never seem to notice till our lives are finally slipped right through our grasp. There's magic every moment, there's a miracle each day. There's magic every moment, oh won't you let the music play. Oh, won't you let the music play?
Das ist der Treffpunkt am 1. Mai, am Tag von der Arbeit. Und der Stellenwert von der Arbeit ist unser Diskussionsthema. Der Jürg Göninger, Produzent von dieser Sendung, ist am Arbeiten am Tag der Arbeit und hat einen Haufen Mails gesichtet. Danke vielmals für die Post, die wir überkommen von Ihnen. Und da sind noch ein paar Aspekte, neue oder Sachen, die jetzt wie unterstützt und unterstrichen werden von dem, was wir schon geredet haben, Jürg?
Ja, weil unterstützend ist ein Mail von der Brigitta Helena Fischbacher, wo formuliert, was es eben braucht, damit sie gerne aufsteht und den Wecker schellt und es macht ihr nichts aus. Und sie tut es quasi negativ formulieren, wenn ich aufstehen muss, wenn ich nicht mehr hingehen muss und wenn ich keine Anerkennung bekomme und daraus Erschöpfung und Frust resultiert und ich keinen Sinn sehe, dann gehe ich nicht. Und alles andere hat sie offenbar, hat sie in ihrem Leben und darum macht es ihr nichts aus, dass sie auch muss Disziplin und Anstrengung zeigen. Dann gibt es noch zwei Mail interessante, weil sie Aspekte beleuchtet von Tätigkeiten. Also jemand schreibt, Karin Daufeld schreibt, sie sei im Dienstleistungsbereich und dort sei die Präsenzzeiten sehr hoch. Und darum sei es teilweise so, dass man so verwurzelt sei mit der Arbeit, dass es wie eine Familie steht, wo man arbeitet. Und es kommt nicht selten vor, dass sich das Team wie eine grosse Familie anfühlt.
Mhm, und was für soziale Aspekt auch.
Genau, und es gibt offenbar nicht knapp Leute, die auch Single sind. Vielleicht auch bedingt durch das, dass sie keine Familie haben. Und jemand schreibt noch, möchte den Namen nicht nennen, hat aber mit seinem Namen unterschrieben, ein Künstler, der sagt, Künstler sein ist auch ein Beruf, sei häufig hart, aber ungerecht, er arbeitet Tag und Nacht und verdiene nicht viel, aber es sei, er möchte eine kleine Hommage an einen brotlosen Künstler, das sei eben auch, Kunst ist auch Kunst, aber auch Arbeit.
Danke vielmals, Jürgen Oehninger. Sie können auf unserer Internetseite drs1.ch noch bei der Umfrage mitmachen, was Ihnen an der Arbeit wichtig ist. 2,5 Minuten vor der 10. Der Stellenwert von der Arbeit, vor allem dann, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat. Über das diskutieren wir hier mit unserem Studiogast Peter Roos, dem Arbeitspsychologe. Dann nach der 10. Jetzt Musik von der Patricia Gass.
Qu'il soit trop tard, qu'il soit trop long sur un boulevard ou sous un pont, le sans logis fait sa chanson. Sur une guitare, sur un violon, sur un tam-tam du Gabon, sur une batterie, à l'occasion, le sans-batterie fait sa chanson. Si la vérité sort de la bouche du métro, si le monde entier dit qu'on a tort d'aimer trop, quand l'hiver est rude et qu'on crie chaud les marrons, le sans-abri fait sa chanson. La liberté, c'est par la porte à côté. Le sans-papier fait sa chanson. Sur une guitare, sur un violon, sur un air de Duke Ellington, à bout de souffle, à bout de son, le sang le souffle fait sa chanson. Si la vérité sort de la bouche du métro, si le monde entier dit qu'on a tort d'aimer trop, l'hiver est rude et qu'on crie chaud les marrons, le sans-culotte fait sa chanson. La liberté.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Treffpunkt auf dieser Seite am Tag der Arbeit. Unsere Bühne steht im Zentrum dieser Sendung. Balance finden zwischen der Arbeit und der Freizeit, weg vom Prestige denken. Geld ist ja nicht das Wichtigste. Ja, schon gut. Wer sich's kann leisten, das denken Sie jetzt vielleicht. Schön, wenn man Teilzeit arbeiten kann, wenn das Geld nicht das Wichtigste ist, wenn man Balance findet. Aber wie macht man es konkret? Was gibt's vielleicht auch für ganz andere Lebenskonzepte, wie das wir uns gewöhnt sind mit Arbeiten, Freizeit, Arbeiten, Freizeit? Wir sind gespannt, was uns der Arbeitspsychologe, den wir zu Gast haben im Studio, dazu alles kann sagen. Am Mikrofon Ladina Spiess, einen schönen Arbeits- oder eben, die einen haben ja frei, einen schönen Freitag.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
Frank Sinatra auf der Seite, 7 Minuten nach der 10. Es ist Tag der Arbeit, der 1. Mai, und wir haben als Thema in unserem Treffpunkt den Stellenwert der Arbeit in unserem Leben. In der ersten Stunde haben wir auch so davon geredet, dass man irgendwie doch Balance muss finden. Also, dass es zwar schön ist, wenn Arbeit Identität gibt, auch ein Stück weit sinnstiftend ist, aber gleich irgendwo Balance muss gefunden werden, dass die Arbeit einem nicht plötzlich auffrisst. Der Peter Ross ist Arbeitspsychologe. Wir reden mit ihm über das Thema, die Arbeit ernst nehmen, Peter Ross, aber vielleicht doch nicht ernst nehmen. Das tönt alles so schön, und der ein oder andere Hörer wird sich auch denken, ja, die haben gut reden. So einfach ist es nicht. Kann man sich denn das überhaupt leisten, dass man es nicht so wahnsinnig ernst nimmt im Leben?
Also, doch, ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, der ökonomische Druck eben auch allenfalls 100% schaffen. Und wir haben ja die Diskussion auch, ob 100% Lohn überhaupt reicht, um überhaupt durchs Leben zu kommen. Also, da müssen wir schon, nicht naiv sein. Also, der Druck ist natürlich da. Und da kann man noch lange sagen von so Bereichen und was einem wichtig ist und was nicht. Das ist klar. Aber ich denke schon, es gibt ganz viele Leute, die können verzichten auf allenfalls ein bisschen Geld, vielleicht ein bisschen Status oder einen Status von einem anderen Ort her holt. Also vielleicht ein Beispiel, ich bin letztes Mal Schrebergärt vorbeigelaufen, da haben Leute das ist, sind Wunderwerke, oder, wo die dort machen. Und die tun sehr viel Zeit investieren. Mhm. Und die würden sagen, ich hole ganz viel Status sozusagen in dem kleinen Kosmos dort. Ganz viel Befriedigung hole ich dort raus. Aber ich verdiene halt weniger, weil ich vielleicht weniger arbeite. Also, die Modelle gibt es schon. Aber klar, ökonomischer Druck, das darf man nicht vergessen. Das ist gross.
Und auch sonst kann man sich jetzt auch abgesehen vom ökonomischen Druck vielleicht gar nicht leisten, dass man kommt und sich bei einer Stelle bewirbt und sagt, ja, es ist mir schon wichtig, aber ja, so ganz wichtig ist es mir ja dann gleich nicht. Dann würde ich als Chefin denken, ja, merci beaucoup, ich nehme also, jetzt nicht, oder?
Heisst das jetzt wegen Teilzeit oder generell? Ja. Mhm. Also ich bin ja geschäftsführender Partner und arbeite auch Teilzeit, weil ich auch noch Familienvater bin. Mhm. Und ich würde jetzt also widersprechen, wenn sie mir würden sagen, ich tue beim Job, sind mir nicht so wichtig. Mir ist der Job sehr wichtig, oder? Aber also, ich finde, den Link, den darf man nicht machen. Also Teilzeit und weniger engagiert sein, wenn ich dort bin, das dünkt mir ganz gefährliche Sache.
Ist es vielleicht sogar das Gegenteil, dass die Leute motivierter sind, weil sie eben mehr Freizeit haben?
Ja, also da gibt es viele Studien darüber, wo man eigentlich sieht, dass die Produktivität der Leute, gerade bei Teilzeitlern eben, dass die eigentlich höher ist als bei denen, die 100% oder 120% arbeiten. Genau.
Teilzeit arbeiten ist eine Möglichkeit. Gibt es irgendwie auch sonst noch so, wie soll ich sagen, ein Lebenskonzept im Zusammenhang mit der Arbeit, wo man kann sagen, ja, es ist mir wichtig, aber es ist doch nicht so das, wo mein Leben dermassen dominiert, dass es nur noch das eine Thema gibt.
Ja, ich denke, ich meine, es gibt Leute, die haben kein Kind oder die haben ein spezielles Hobby neben der Bühne, wo sie einfach sagen, das ist mir so wichtig, da will ich ganz viel Zeit investieren drin. Und dann gibt es die sagen, ich will vor allem viel arbeiten, also jetzt Erwerbsarbeit. Und mich denke es wichtig, dass man die Bereiche gegeneinander nicht ausspielt. Wir haben heute noch nicht geredet über die Hausarbeit. Also ich mache jetzt Hausarbeit, aber häufig ist es eben noch die Frau, die das macht. Ich störe mich eigentlich schon daran, dass man sagt, es ist nicht Erwerbsarbeit, aber der Beitrag von dieser Bühne für die Gesellschaft auch, das ist ganz enorm. Und ich würde eigentlich gerne, dass man aufhört, quasi auch Bewertungen machen. Du bist halt nur, oder du bist halt nur. Also das dünkt mir ganz gefährlich.
Ja gut, das kommt manchmal vielleicht sogar davon, dass Leute, die eben dann Hausmann sind oder Familienfrau, das fast in einem entschuldigenden Ton sagen, weil sie genau wissen, das ist nicht so prestigeträchtig. Oder?
Ja genau, was man das fast nicht sagen darf, oder weil man einfach merkt, ja, dass da kommt nicht die Resonanz wie jemand, der vielleicht irgendwo CEO oder eine Führungskraft ist. Und das finde ich heikel, weil fürs Gesamte auch, fürs Funktionieren von einer Gesellschaft sind eben alle die Bereiche irgendwo auch, haben ihre Berechtigung und sind auch wichtig.
Also mehr Selbstbewusstsein zu seiner Arbeit, ob es jetzt als Familienfrau ist oder irgendeinem Job selbstbewusst können dazu stehen und sagen, das ist meine Arbeit, das füllt mich aus.
Absolut, das fände ich ganz wichtig, genau.
Der Peter Ross ist Arbeitspsychologe, ist bei uns im Studio im Treffpunkt zu Gast und ja, ich konfrontiere Sie jetzt auch mit dem Mail von der Julia Specker aus Koppigen. Das ist auch ein Lebenskonzept, auch ein mutiges. Sie arbeitet seit gut 35 Jahren im Pflegebereich als Pflegefachfrau. Sie hat dann gemerkt, dass Pensum auch in Führungsposition mit 100% ist einfach zu viel und sie hat sich letztes Jahr dann entschlossen, zum etwas ändern und das hat sie jetzt gemacht. Sie arbeitet in einem Job, da verdient sie gut ein Viertel weniger, aber sie ist ich habe dafür viel mehr an Lebensqualität und Freizeit gewonnen. Wunderbar, so etwas, oder?
Wunderbares Beispiel, genau, das zeigt, dass die Frau realisiert, dass sie so nicht noch 10, 20 Jahre weiter, wo überlegt hat, wie sieht meine Bilanz, meine Situation aus, und dann auch wirklich den Schritt gewagt hat.
Mhm. Und sie schreibt auch, bei ausgeglichener und entspannter, das würde den Bogen wieder schlagen zu dem, dass Leute, die vielleicht eben nur Teilzeit, also nur eben, wo Teilzeit, ja. Man braucht schon so Worte, ja, genau. Ich merke es selber, ja. Wo Teilzeit arbeiten, dass tatsächlich eben das Ausgleichen sein und die Entspanntheit beim Arbeiten, wo ja dann auch dem Arbeitgeber wieder etwas bringen würde.
Das wäre die Produktivität und dass die Leute wirklich motivierter eben auch bei der Arbeit sind, genau. Mhm. Ja.
Das sind schöne, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, Probleme, wenn man sich damit beschäftigen kann, wie reduziere ich, wie schaffe ich weniger, wie schaue ich, dass die Arbeit nicht allzu dominant wird in meinem Leben, dass die Familie darunter leidet oder das Hobby. Ganz anders ist es natürlich, wenn man die Arbeit verliert, wenn man arbeitslos wird oder wenn man pensioniert wird und sich trotz aller Vorbereitung das Ganze nicht so vorstellen konnte, wie das ist. Da sind wir gespannt, auch von Ihnen dann zu hören. Aber zuerst möchten wir wissen, was haben Sie für andere Lebenskonzepte ausprobiert? Haben Sie es gewagt, wie Frau Specker zu kopieren? Einfach zu sagen, jetzt ist fertig. Das ist mir zu streng, das braucht mich zu viel. Ich werde vielleicht sogar krank, wenn ich länger in dieser Arbeit bin. Ich wage etwas Neues. Haben Sie ein anderes Arbeitslebenskonzept ausprobiert? Haben Sie es gewagt? Rufen Sie uns auf 0848 440 222 an.
Comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, per vedere di nascosto l'effetto che fa. Perché, perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore.
Feeling just got right. for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody
nach den Zähnen ist es der Stellenwert von der Arbeit und eben vielleicht auch ganz andere Modelle ausprobieren, weder dass wir uns gewöhnt sind, dass wir von Montag bis Freitag 8 Stunden auf Bütz gehen jeden Tag. Das haben wir wissen. Von Ihnen haben Sie irgendetwas gewagt? Haben Sie gesagt, so, jetzt bis dahin ist gut gewesen, jetzt muss etwas anders gehen. Der Christoph Fuchs ist genau so einer. Er sitzt jetzt, glaube ich, auf einer Wiese, nebenan krault er ein Schöfli und schaut auf den Bodensee ab. Stimmt die Beschreibung?
Ja, die stimmt, ja.
Wir sind richtig neidisch auf Sie, Herr Fuchs. Aber das ist nicht Ihre Arbeit, dass Sie irgendwie Schafzüchter wären oder so. Sie haben sich mit etwa 29 entschlossen, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Haben genug gehabt vom Angestellten sein. Können Sie uns erzählen, wie das gegangen ist, was die Motivation Auslöser war?
Ja, also ich habe bis 29 verschiedene Sachen gemacht. Mal ursprünglich in einem Architekturbüro gearbeitet. Dann auch viel reisen früher und nach der Lehre und nach der Rekrutenschule. Und bin dann als 29-jähriger Vater geworden. Und das war für mich so ein Punkt gewesen, wo ich eigentlich ziemlich mutig oder vielleicht auch ein bisschen unvernünftig einfach gesagt habe, ich will eigentlich Vater sein und will dann möglichst können mit meiner Frau gemeinsam können die Kinder aufziehen und habe auch gekündigt und habe mich selbstständig gemacht als Modellbauer für Architekten.
Und sind Sie da noch ein Exot gewesen, damals vor 25 Jahren, wenn Sie mit dem Kinderwagen auf dem Spielplatz auftaucht sind?
Ja, ich denke, ich bin schon einer von den einzelnen oder von den wenigen Männern gewesen, die das gemacht haben. Manchmal hat man zwar gedacht, also es war 86, oder habe ich gedacht, das wird mal Normalität werden, also dass Väter vielleicht sich emanzipieren und vielleicht irgendwo die Jobsharing mal Normalität wird. Und ja, also meine Töchter sind jetzt 25 und 23 und ich muss sagen, viel, also es hat sich verändert, aber eigentlich gleich nicht so, wie ich es dort mal gedacht habe.
Haben Sie sich etwa die müssen anhören, ja, du schaffst ja gar nicht richtig?
Nein, doch. Kann ich nicht sagen. Es ist, also nicht, dass mir das bewusst, dass ich das bewusst so wahrgenommen habe. Es ist mir eigentlich auch gleich gewesen, bei den ziemlichen eigenen. Und habe eigentlich das einfach durchgezogen, was ich gefunden habe, stimmt für uns, also für meine Frau und für mich. Und da hat natürlich auch unterschiedliche Zeiten gegeben. Also es hat auch Konsequenzen gehabt, also bis heute eigentlich, so ein bisschen die Freiheit und halt auch ein bisschen ein unregelmäßiges Einkommen. Das heisst, wenn ich Auftrag habe, ja, ist das gut. Dann gibt es natürlich auch wieder Zeiten, wo gewisse, ja, über ein paar Wochen, wo dann einfach nichts reinkommt.
Läuft, ja.
Ich habe dann auch noch einen Teilzeitjob angenommen und fast 20 Jahre noch als Nachtwächler in einem Asylheim gearbeitet, dass irgendwo die Regelmäßigkeit ein bisschen gewährleistet ist. Ich habe das letztes Jahr aufgehört.
Das ist der Preis von der Selbstständigkeit, oder?
Wenn man ja, Flexibilität, denke ich, schon, ist wichtig, oder?
Herr Fuchs, Sie machen mir einen sehr zufriedenen Eindruck, vor allem eben auch, weil Sie auf dieser Weide sitzen mit dem Schöfli. Das müssen Sie uns jetzt aber gleich noch erklären. Was machen Sie dort?
Wieso? Also, da hockt jetzt vor mir, und das ist jetzt anderthalb Wochen, also am Freitag vor einer Woche ist es geboren, wo es noch so nass und kalt war. Und das sind Heidschnucken und die Mutter hat das Schaf eigentlich nicht angenommen, hat es verstoßen, hat es liegen lassen. Und dann ist einfach die Entscheidung gewesen, ja, lasse ich es jetzt noch Stunde, zwei halt sterben oder soll ich es probieren mit dem Schöppeli aufzuziehen. Und das habe ich dann gemacht und jetzt in der Zwischenzeit, eben, wie gesagt, ist es anderthalb Wochen alt und es läuft mir nach. Es ist eine riesen Arbeit, also ich musste morgen um 3, um 5 Uhr go schöppeln und muss dem schauen und ich bin jetzt einfach ihr Vater und ja, denke, das ist auch eine Aufgabe, wo ich jetzt zum Glück Möglichkeit habe, zum da sein und zum dem schauen.
Das ist eben der Vorteil auch von der Selbstständigkeit, wenn man schon von den Nachteilen hat. Und ich kann nicht anders als sagen, jö, das sieht sicher sehr herzig aus. Herr Fuchs, geniessen Sie es und einen guten Tag wünsche ich Ihnen.
Wünsche Ihnen auch, danke
schön. Ade, wiederhören. Dann habe ich da am anderen Draht noch den Herrn Rüeg am Telefon. Er ist 59 und hat sich frühzeitig pensionieren lassen. Grüezi, Herr Rüeg.
Grüezi, was bist du?
Was hat Sie denn bewogen, zum sagen, mit 59, so jetzt ist fertig?
Ich habe die letzten 10 Jahre habe ich ein grosses Unternehmen geleitet mit gut 150 Leuten und das heisst viel arbeiten, lange Stundentage und natürlich auch gutes Einkommen. Aber irgendwann kommt die Sinnfrage, wo man sagt, ja, will ich das noch bis 65 machen oder möchte ich nicht gleich noch etwas anderes machen? Und das hat mich dann bewogen, jetzt machen wir einen richtigen Wechsel.
Hat es Ihnen nicht mehr gefallen?
Doch, mir hat es sehr gut gefallen, aber ja, man schafft vielleicht mit 59 auch nicht mehr gleich, weder mit 50 noch. Irgendwo ist auch die Energie gerade vielleicht langsam verloren und wenn man 10 Jahre gleich macht, ist man vielleicht auch nicht mehr so ganz gleich motiviert und darum ein Wechsel tut auch in dem Alter noch ganz gut.
Eben, Sie sagen den Wechsel, Sie hocken jetzt nicht daheim und haben die Hände im Schoss und warten, bis die Zeit vorbeigeht.
Nein, ich habe am 2. April aufgehört arbeiten und bin bereits so wie in Theoriestunden, also ich habe mich entschlossen, ich lerne gar fahren. Ich kann weder Lastwagen noch sonst etwas, sondern nur PW fahren. Ich lerne direkt jetzt zum Reisegar fahren. Und mein Ziel ist, dass ich so im Frühherbst so weit bin, dass ich europaweit so ein Teil umeinander fahren kann.
Also ein Globetrotter, ein Reisefan. Herr Rüeg, wie reagiert das Umfeld auf Ihren Wechsel?
Ja, eigentlich zuerst ist mal still, wenn ich etwas sage. Und dann finden es praktisch alle Leute ungut. Weil es ist eigentlich ein völliger Wechsel von dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich komme im Großen und Ganzen komme ich eigentlich eine Anerkennung über. Obwohl ich da ja von meinem Job, den ich hatte, ja, wir haben es da von Prestige gar nicht gehört, das ist also weg. Mein Einkommen ist sehr bescheiden, mein Renteneinkommen. Aber das nehme ich in Kauf, weil ich denke, die Sinnhaftigkeit und Freude, die man tut, und ich bin von Haus aus ein Dienstleister, die Sinnhaftigkeit, die ist mir einfach im Vordergrund.
Herr Rüeg, wir wünschen Ihnen alles Gute, dass Sie die Prüfung bestehen. Und das nächste Mal, wenn wir in eine Gare einsteigen, dann fragen wir, ob der Fahrer Rüeg heisst.
Herzlichen Dank. herzlichen Dank.
Alles Gute, ade. Die Frage an Peter Roser, Arbeitspsychologe, den wir zu Gast haben bei uns. Der Herr Rüeg hat gesagt, dass das Umfeld zuerst ein bisschen gestutzt hat und nachher sagen aber gleich die meisten, toll, dass du das machst. Vielleicht sagen die meisten sogar, das würde ich eigentlich auch gern. Ist das so eine Reaktion auf unkonventionelle Arbeitslebenskonzepte?
Ich glaube, das ist eine typische Reaktion. Dass, wobei, ob die Leute, die finden es zwar toll, aber für sich selber, ob sie es auch könnten, das ist natürlich diese Frage, die man auch umsetzen würde. Mhm. Aber der Status vielleicht noch, ist noch, sie haben das Umfeld, die Reaktion vom Umfeld angesprochen. Ja. Jetzt. Ich merke, zum Beispiel bei so Veränderungsprojekten in Organisationen, wo vielleicht jemand auch eine Art wie einen Abstieg innerhalb von einer Organisation erlebt, also ein bisschen Status einbüßt, das ist etwas, was den Leuten am allermeisten Mühe macht. Wenn sie dann müssten sagen, ich bin jetzt nicht mehr auf der Führungsstufe 3, sondern auf dem 4, dass das wahnsinnig Mühe macht. Das zeigt mir irgendwie auch, dass eben der Status so für einen Selbstwert ganz, ganz entscheidend ist.
Was passiert denn, wenn so in einem eigenen Betrieb so ein Vorgang ist, dann kommt man oder was macht man?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich quasi anpassen an die neue Funktion irgendwie und hoffe, dass die Zeit auch die Wunden irgendwie vertilgen. Oder ich kann wechseln. Aber da kommt es immer darauf an, wie bin ich auf dem Arbeitsmarkt, wie fit bin ich? Habe ich den Rucksack, um mich an einem anderen Ort bewerben? Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Oder?
So ein Wechsel ist nicht ganz einfach. Künden und etwas Neues suchen ist nicht einfach. Arbeitslosigkeit grundsätzlich nicht einfach, aber eben auch, wenn man kurz vor der Pension steht oder pensioniert wird, trotz aller Vorbereitung, ist auch nicht einfach, weil man hat keine Tagesstruktur mehr, man verliert einen wichtigen Halt im Leben. Wie das ist, wie man dem vielleicht auch entgegenwirken kann, über das wollen wir diskutieren bei uns im Treffpunkt hier auf deres Eis. Verkehrsinfo DRS von 10.30 Uhr in der Zentralschweiz auf der A14 in Richtung Luzern. Zwischen Buchrain und dem Rathausentunnel stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Und in der Region Freiburg auf der A12 in Richtung Bern zwischen Freiburg Süd und Freiburg Nord Verkehrsbehinderungen wegen eines Fahrzeugbrandes.
Just left behind. All the left upon the stairs. The note I couldn't write. You walked out of my day into the night. Oh, if I didn't love you, would I?
«If I Didn't Love You», der Paul Carrack, auf der Seis 4 Minuten nach der halben 11. Der Stellenwert von der Arbeit. Leute, die sagen, meine Arbeit, mein Leben, meine ganze Identität aus dem, was ich tue, bei der Arbeit, was ich verdiene, was ich an Prestige, an Image gewinne. Jetzt gibt es aber auch Situationen im Leben, da hat man plötzlich keine Arbeit mehr. Man verliert sie durch irgendwelche Umstände. Man wird arbeitslos oder man wird pensioniert. Und auch dann ist ein ganz wichtiger Teil des Lebens eben nicht mehr da. Nicht plötzlich, man hat sich vorbereiten und gleich ist es manchmal halt doch ein enormer Wechsel von der Arbeitswelt in die Pensionierung. Der Peter Ross ist Arbeitspsychologe, er ist unser Treffpunktgast. Peter Ross, wie wichtig ist der Aspekt, dass die Arbeit Struktur gibt, wo man dann logischerweise, wenn man keine Stelle mehr hat, verliert? Wie wichtig ist die Struktur?
Also die Zeitstrukturierung ist sicher ganz ein wichtiger Punkt. Aber wir haben ja auf andere Sachen hingewiesen schon, wo die Arbeit bietet. Also noch eins kurz, soziale Kontakt, man hat Anerkennung, Kooperation mit anderen Leuten, man kann sich weiterentwickeln. Und natürlich, also wenn ich jetzt erwerbslos werde, und ich rede von nicht arbeitslos, sondern erwerbslos eigentlich, dann fallen alle die Punkte weg. Und das wird übrigens sehr unterschiedlich auch wahrgenommen. Also man muss aufpassen, je nachdem, wie das soziale Umfeld ist, wie die Person selber ist, was hat sie für einen Hintergrund, was für eine Geschichte, wird die Erwerbslosigkeit sehr unterschiedlich wahrgenommen. Da sieht man grosse Unterschiede.
Und wenn man es dann eben verliert, also wenn man erwerbslos wird, muss man irgendwie die Löcher, die da entstehen, jetzt im Soziale, muss man die stopfen?
Ja, der Versuch ist da, aber das ist natürlich viel anstrengender, viel schwieriger, dass man eben das dann auch die Löcher sozusagen kann stopfen. Und so häufig sieht man so das Gefühl von der dass man nicht mehr nützlich ist für die Gesellschaft. Das macht den Leuten schaffen. Einfach die Zeitstrukturierung, die fehlt. Wir erleben Angstzustände oder auch Selbstwertgefühle, die runtergehen. Teilweise auch noch Schuldgefühle, oder? Dass die Leute sagen, ich bin schuld. Das mag ja sein, aber manchmal sind es auch Rahmenbedingungen, die geschuld sind. Also, das ist schon je nachdem sehr ein dramatisches Erleben, eine Krise für einen Menschen.
Eben der Erwerbsverlust, der kann einerseits sein durch Pensionierung oder eben der Stellenverlust, der dann noch sehr wahrscheinlich, ich kann es nicht beurteilen, aber einschneidender ist. Es kann so vieles in uns auslösen. Was löst es im schlimmsten Fall aus?
Ja, im schlimmsten Fall. Wie zieht man sich sehr stark zurück, lässt die sozialen Kontakte schleifen, man wird Depression, könnte man sehr häufig auch Angstzustände und wirklich, man zieht sich zurück und ist nicht mehr Teil von dieser Gesellschaft auch. Und das ist sicher eine ganz schwierige Situation.
Was löst es im besten Fall aus?
Im besten Fall kann es natürlich eine Neuorientierung sein. Man kann schauen, auf zu neuen Ufern, was heisst das für mich? Man kann eine Art vielleicht eine Bilanz machen und überlegen, was man will. Aber noch eins, da ist natürlich die Traumbedingungen ganz entscheidend.
Was heisst denn jetzt bei einer Pensionierung?
Vielleicht der Unterschied ist natürlich, dass eine Pensionierung ist etwas Normatives. Dass wir alle hören irgendwann aufschaffen. Das ist bei der Arbeitslosigkeit nicht. Und insofern ist das schon mal ganz eine andere Sache. Bei der Pensionierung ist noch wirklich interessant, dass wir auch mit dem demografischen Wandel, wir haben immer mehr ältere Leute, die arbeiten. Und vor 20 Jahren hat man gesagt, mit 50 ist man das alt gewesen. Aber eigentlich müssen wir das jetzt ändern. Eigentlich wird es so sein, dass die Leute immer länger arbeiten. Und dort denke ich mich ein Instrument von einer gleitenden Pensionierung. Und wir haben ja so Beispiele auch gehört, als jemand sagt, ich tue jetzt früher hören oder ich tue sogar ein bisschen länger arbeiten, dass das ganz wichtige Modelle sind, die wir unbedingt müssen auch in unserer Gesellschaft jetzt auf umsetzen.
Und wie wichtig ist die Vorbereitung auf den Lebensabschnitt, der dann kommt?
Das ist sicher ganz wichtig. Und da gibt es auch viele Firmen, die da auch Angebote machen, wo sich nachher die Mitarbeitenden damit beschäftigen können. Aber es braucht auch Angebote eben von den Unternehmen, was sie sagen, du kommst vielleicht jetzt 40% nur noch, wir wollen von deinem Know-how profitieren, du kannst vielleicht nicht mehr in einer Führungsfunktion sein oder du kannst eine gewisse Tätigkeit nur machen, aber wir würden gerne von deinem Wissen profitieren und komm doch noch irgend zu einer Teilzeit. Das wäre eben so das Gleitende nachher.
Das
finde ich ganz spannend.
Der Idealfall. Also, wenn es so gleitend kann gehen.
Das wär schön, ja, weil gewisse Leute über 65 oder eben 64 noch voller Energie sind und ganz viel können auch bieten. Und da sieht man halt, je nach Tätigkeit, die man gemacht hat, wenn man auf dem Bau geschafft hat, das sieht man auch dort, dass halt der körperliche Verschleiß schon recht gross ist. Aber da braucht es halt sehr spezifische Angebote auch.
Wie haben Sie es erlebt, dass Sie pensioniert worden sind oder dass Sie Ihre Arbeitsstelle verloren haben? Was hat es ausgelöst in Ihnen, keine Arbeit mehr zu haben durch die Pensionierung oder der Verlust von der Arbeitsstelle. Letzte Runde am Telefon mit Ihnen 0848
440 222. Si longtemps que l'on se battait pour elle, on a connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a 5 enfants, 4 fils qu'elle a perdu, et le 5e à présent qu'elle ne reconnaît plus. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira, ça ira, toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris, en criant dessus les toits, ça ira.
Vor den Hilfen ist es der Treffpunkt über die Arbeit, der Stellenwert, den die Arbeit in unserem Leben hat und was es bedeutet, wenn wir die Arbeit verlieren. Einerseits durch die Pensionierung oder durch Arbeitslosigkeit. Und die Hörerin, Frau Kellin, hat uns noch darauf aufmerksam gemacht, dass viele Leute die Arbeit verlieren, weil sie krank werden und dann nicht mehr arbeiten können. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Am Telefon habe ich den Herbert Nell. Er hat seine Arbeit verloren. Er war in einer Führungsposition. Grüezi, Herr Nell.
Ja, grüezi, Frau Spiess.
Herr Nell, was hat das bei Ihnen ausgelöst, als Sie Ihre Arbeit verloren haben, also Ihren Erwerb?
Es hat mich primär mal schockiert über die Art und Weise, vor allem wie das passiert ist. Ja, es war im Prinzip eine Umstrukturierung im Betrieb und ich hatte dann eigentlich ja, eher ein bisschen Mühe gehabt, mit dem umzugehen. Und schlussendlich ist mir dann auch etwas, eine Aussage passiert, wo man dann eigentlich gedacht hat, dass man mir gesagt hat, ja,
ich wäre freigestellt.
Mhm. Und nachher, wo das passiert ist, eben die Struktur vom Tag nicht mehr zu haben, wo einem die Arbeit gibt, nicht mehr bei einem Festchen können zu sagen, ich schaffe das und das, haben Sie da Situationen erlebt, die Ihnen Mühe gemacht haben?
Es ist natürlich schon so, ich war dann 57 gewesen und ich habe mir dann schon überlegen, was mache ich. Zuerst einmal eine Trauerphase durchgemacht, auch mit den Mitarbeitern, die ich früher hatte. Die haben eigentlich mitgelitten mit mir und ich habe sehr, sehr viel Anerkennung bekommen von den Mitarbeitern, die mit mir zusammengearbeitet haben.
Und wie haben Sie es geschafft, für sich wieder eine Struktur zu finden dann?
Ich habe primär einmal kurz ein Timeout haben.
Mhm.
Also ich habe nachdem, als mit Anwalt und so weiter Sachen gelaufen sind, habe ich dann einen Zuspruch bekommen, materiell, wo ich dann auch konnte mir ausrechnen, ja, wie lange würde das länger für mich, dass ich dann für mich etwas Neues aufbauen kann.
Mhm.
Primär ist die Struktur schon ein bisschen über den Hof geführt worden. Die Trauerphase hat mir natürlich schon nicht so Struktur gegeben,
ja.
Weil ich das zuerst müssen verkraften musste. Obwohl ich mir eigentlich einen Wechsel noch vorgestellt habe in dem Alter, dass ich noch etwas anderes machen möchte.
Und wie sieht es aus mit dem Status quo? Haben Sie etwas gefunden? Haben Sie eine Richtung eingeschlagen, was Sie sagen, das ist es jetzt noch für die nächsten Jahre?
Im Moment bin ich selbstständig geworden.
Mhm.
Ich habe trotzdem, dass mir die Arbeitslosenkasse mir jegliche Dienste verweigert hat, jegliche Unterstützung verweigert hat. Also sie haben mir nicht einmal den Zutritt zum Selbstständigkeitsprogramm gegeben. Da bin ich noch dran an einem Verfahren, wo ich Rekurs gemacht habe. Ich möchte gerne die Unterstützung noch haben,
mhm,
Selbstständigkeit zu erreichen. Ich bin aber jetzt eigentlich selbstständig so weit fortgeschritten, dass ich selbstständig bin und habe bereits Aufträge gehabt.
Danke vielmals, das war Herbert Nell. Danke, dass Sie uns erzählt haben, was das auch in einem auslöst, wenn man plötzlich keine Arbeit mehr hat. Peter Ross, Arbeitspsychologe. Es ist ja dann nicht nur der Verlust von der Arbeitsstelle. Eben, es sind auch Geschichten, die hindurch gelaufen sind. Man hat plötzlich Mühe mit Behörden. Man hat vielleicht irgendwelche negative Gefühle gegen den Arbeitgeber, den man vorher hatte. Das ist ein Rattenschwanz.
Absolut. Und ich glaube, dass es Reorganisationen auch fast braucht. Ja, die Organisationen müssen sich wieder neu ausrichten. Ich glaube, das kann man nicht per se wegreden. Was ich beobachte, ist die Art und Weise, wie das passiert. Also gut, wenn einen Stell verliert, das ist nie schön, aber wir sind doch sehr sensibel auf Fairness, auch Fairness, wie das passiert, was für Angebote habe ich. Und ich glaube, wenn man so Restrukturierungen macht, dann muss man die Aspekte ganz gut beachten.
Wir haben jetzt das Beispiel gehabt von jemandem, der arbeitslos geworden ist, der jetzt in die Selbstständigkeit geht. Wir haben das Beispiel gehabt von Leuten, die sich pensionieren lassen haben und nachher in eine andere Richtung wieder neu einen Erwerb gesucht oder gefunden haben. Und wir haben auch viele Mails bekommen von ihnen, von Leuten, die total zufrieden und glücklich sind mit dem, was sie machen und sagen, ich gehe nicht nur wegen dem Geld verdienen und nicht einfach wegen dem Prestige arbeiten, sondern es macht Spass. Es gibt aber auch Haufen Arbeit, die keinen Spass macht, wo einem auch Arbeitgeber ausnutzen und wo schwierig ist, als Arbeitnehmer irgendwie eine Stimme zu haben. So ein Beispiel in ein paar Minuten.
Sign that just says pain.
9 Minuten vor den 11. der 1. Mai-Tag von der Arbeit. In unserem Treffpunkt ist es um den Stellenwert von der Arbeit gegangen. Und wir haben ganz viele Mails bekommen von Ihnen. Danke vielmals auch für Ihre Geschichten, die wir leider nicht alle können erzählen. Aber eben, wir haben auch gemerkt, wie viele Leute das offensichtlich zufrieden sind an der Arbeit und wo nicht Geld verdienen oder der Prestige im Vordergrund steht, sondern einfach Freude haben, weil sie dort auch ein gutes soziales Umfeld haben und weil sie das, was sie machen, eben gern machen. Es gibt aber auch einen Haufen andere Beispiele. Zum Beispiel ein Callcenter. Wir rufen an, wenn eine Auskunft und dann heisst es sicher 2-3 Mal, ja, bleiben Sie dran, ich tue Sie so schnell wie möglich verbinden. Das ärgert uns, weil wir im Callcenter anrufen, aber wir sehen nicht dahinter. Vergessen den ganzen Ärger auf der anderen Seite. All die Leute, die eben so einem Callcenter arbeiten, die haben nicht viel zu lachen. Der Job ist stressig, die Arbeitsbedingungen sind zum Teil einfach nur lausig. Das DRS1-Konsummagazin Espresso zeigt morgen in der Sendung, wie es in der Schweizer Callcenter-Branche zu und her geht. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Espresso-Redakteur Simon Tichier. Was für Arbeitsbedingungen haben Sie da angetroffen, als Sie das anschauen?
Schlechte. Das kann man zusammenfassend wirklich so sagen. Schlechte Arbeitsbedingungen. Ich habe mit x Leuten geschwätzt. Positive Meldungen aus Callcenter hat es wenig bis gar keine gegeben, kann man zusammenfassend sagen. Es hat natürlich einerseits mit dem Job an und für sich zu tun. Sie haben das vorher gesagt, in einem Callcenter da arbeiten, das bedeutet Stress, das bedeutet vielmal mit Leuten telefonieren müssen, die nicht mit einem telefonieren wollen. Und dann gibt es von den Vorgesetzten zum Teil ziemlich willkürliche Regeln.
Pausen sind halt einfach ein schwieriges Thema. Also gerade natürlich eine riesen Flut von Telefon war, ich meine, man hat die müssen irgendwie versuchen abzunehmen. Da hat man zum Teil halt einfach nicht können aufs WC gehen. Man hat dann einfach müssen fragen und so quasi Dringlichkeit anmelden in der Stufe von 1 bis 10.
Das ist ja unglaublich. Verhebt das arbeitsrechtlich?
Ja, zum einen grossen Teil verhebt das. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist ja so. Grund ist, dass die schwarze Schafe in der Branche extrem schlau vorgehen. Dass sie jedes juristische Hintertürchen ausnutzen. Zum Beispiel mit Formulierungen in Arbeitsverträgen, die ein Nicht-Jurist nie im Leben daraus kommt. Es ist ja so, dass sehr viel auf dem Buckel von den Arbeitsnehmern basiert, die diesen Job ja vor allem machen, weil sie auf Geld angewiesen sind.
Also die Arbeitsbedingungen sind juristisch grenzwertig, aber in der Ordnung.
Nicht immer. Wir zeigen morgen in der Sendung dann schon einen Fall, wo eine Firma klar gegen Arbeitsrecht verstoßt. In diesem Fall ist zum Beispiel eine Mitarbeiterin einfach heimgeschickt worden und für den Rest des Tages hat man ihr dann nichts mehr gezahlt. Begründung, sie habe die Leistung nicht gebracht, die man von ihr erwartet hat.
Danke vielmals, Simon Tichier, Espressos Konsummagazin von DRS1. Morgen um 20 ab 8 Uhr, also mit dem Schwerpunkt zum Thema Callcenter. Gezeigt werden die Arbeitsbedingungen in Schweizer Callcenter und ein Arbeitsrechtler erzählt Ihnen, was Sie machen können, wenn Sie das Gefühl haben, dass auch bei Ihnen im Geschäft nicht alles sauber zu und hergeht. DRS1, der Treffpunkt. Es ist 6 Minuten vor den 11, der Stellenwert der Arbeit. Eine Sendung, die Sie bei uns im Internet nachhören können, unter drs1.ch.
Coming from so far away, from places that we've never seen, and dreams we've never dreamed. And there's a light in your eyes, shining from deep inside your heart, and leading you inside my life. Like a wind song, 'cause you're the song in my life, like a sweet familiar harmony. And the shadows fade away from shades of blue and gray, and I love you all the way.
bar. She sang the blues all night, singing straight from the heart, living every line. I wanna tell you, girl, you touch this heart of mine. Elise, Elise, I believe every word you say. Elise, Elise, I believe. Turn the lights down low. While the band packed up, she was standing there ready to go. I walked up and said, hey, I just want to let you know. Elise, Elise, I believe every word you say. Elise, Elise, I believe.
Don William Smith.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.